HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Bayern, das sind wir. Bayern und das bayerische Bier.
Ich bin nicht Bayern, auf die Welt gekommen, um das zu sein, was andere von mir erwarten.
Satzfreundlich. Wenn es überall so wäre wie in Bayern, hätten wir ja keine Probleme.
Ich habe mir angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte.
Mir kannst nur Weißbier bringen.
Bayern, die sind wir mir.
Ich erlebe gleich ein Wunder. Also zumindest ist für heute um 16.30 Uhr angekündigt, dass die heilige Mutter Gottes hier in Unterflossing erscheinen soll.
Dann haben wir, um die Hose zumindest für Touristen besonders bayerisch zu machen, haben wir ein Edelweiß eingebaut. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist es. In dem Edelweiß konnten wir wunderbar das Mikrofon verstecken.
Jawohl!
Demokratie, ladies and gentlemen, has a very long and very old tradition in Bavaria.
Nun, jede Partei hat Wähler, die sich durch keine Dummheit der Parteiführung vertreiben lassen. Haben wir Gott sei Dank auch.
Bei all unsere Probleme, die wir jetzt in Bayern haben, also wir haben so viele Probleme, also man kann ja fast mal gemessen an unseren Problemen, die CSU war in den letzten 60 Jahren in der Opposition.
Ist da jetzt alles drin gewesen, was Bayern ausmacht? Klar, das Bier. Und ja, Männer, die nicht auf die Welt gekommen sind, um das zu sein, was andere von ihnen erwarten. Eine urbayerische Haltung übrigens. Und dann natürlich der Witz, der darf in Bayern gerne deftig serviert werden und, anders als in der bayerischen Politik, auch von Frauen an Kneipentischen und auf Kabarettbühnen. Geht aber Bayern in diesen Klischees auf? Für die meisten Nicht-Bayern schon. Viele zogen dorthin auf der Suche nach diesen Klischees und vor allem den wirtschaftlichen Erfolgen, die dieses Land stolz machen. Aber da gibt es neuerdings ein Problem. Genau diese Migration könnte der dort noch herrschenden Staatspartei den Garaus machen. Die Fremden sind womöglich undankbar und wählen am kommenden Sonntag die in Bayern herrschenden Machteliten weg, also diejenigen, die alles dafür getan haben, dass die Klischees erhalten bleiben. Falls das so kommt, verstummen dann die urwüchsigen Klänge des Dirndls? Werden die Wittelsbacher Weißwürste schlecht? Und werfen barocke Lederhosen dann keine Schatten mehr? Wer san mir? Das fragen wir jetzt. Und die Antworten darauf füllen zahllose Archive für bayerische Geschichte. Aber damit kommen wir Ihnen nicht in dieser Ausgabe. Unser Bayernspiegel, der beginnt auf dem Münchner Nockerberg, wo jedes Jahr zur Fastenzeit die bayerische Politprominenz verspottet wird, was man dort der Blecken nennt. In diesem Frühjahr machte das die großartige Kabarettistin Luise Kinseher leider zum letzten Mal.
Es herrscht ja jetzt Friede in der CSU. Friede. Also Friede in der CSU, das klingt für mich noch unheimlicher wie der schweigende Lämmer. Markus Söder und Horst Seehofer sind jetzt befreundet. Also nicht miteinander. Aber es ist schon mal ein Anfang. Bayern ist im Umbruch, meine lieben Kinder. Nix ist mal so, wie es mal war. Und allein schon die Wandlungen des Markus Söder. Also der Bub, der ist jetzt schon zum siebten Mal in der Pubertät. Mit dem Unterschied, dass er es diesmal sogar geschafft hat, dass nicht er, sondern der Horst Seehofer die Pickel bekommt. Bayern ist im Umbruch, meine lieben Kinder. Nix ist mehr so, wie es mal war. Und die einzige Konstante am Nockerberg ist ja die Anzahl der Linken. Es ist wie jedes Jahr, ist es einer. Dietmar Bartsch. Klar, da fragen Sie sich wahrscheinlich, ja, warum jetzt auch gerade der? Gell? Aber ich sage euch, die besten Missionare sind immer schon in den tiefsten Dschungel geschickt worden. Aber ansonsten? Ansonsten stirbt ja alles aus bei uns in Bayern. Alles stirbt aus. Das hat angefangen mit den Wirtshäusern, dann verschwand der Kiebitz und jetzt auch noch die absolute Mehrheit der CSU. Ja. So was habe ich erwartet. gegessen. Sie hat gerade drei Klatscher.
Ja, der Spott über die Obrigkeit, die Lust, die Mächtigen zu derblecken, also zu verhöhnen. Da haben wir schon mal die erste Antwort auf die Frage, die sich in Bayern und auch diese Ausgabe des Tags stellt: Wer's an mir? Markus Wagner, Landeshistoriker am Museumspädagogischen Zentrum München. Verspottet haben die Bayern auch ihr letztes Königspaar schon 1918. Die Königin schmähte der Volksmund als Topfenräserl, König Ludwig III. Als Millibauer. Also Respekt für die Monarchie, die gab es 1918 auch schon nicht mehr.
Ja, in der Tat wurde Ludwig III. Zwar als Prinz für seine Modernität und für seine Anstrengungen bezüglich der Modernisierung der Landwirtschaft gelobt, aber als König, als Monarchen hat man ihm das dann nicht mehr gegönnt oder nicht mehr abgenommen und ihn so eigentlich diffamiert als nicht königswürdig fast, könnte man sagen. Außerdem gab es natürlich mit Ludwig III. Und seiner Frau, der Maria Theresia, weitere Probleme, dass man ihnen sogar vorgeworfen hätte, sie würden Nutzen ziehen aus Gütern, die sie haben, und die notleidende Bevölkerung noch ausnutzen, dass sie hohe Preise für die bei ihnen erwirtschafteten Produkte verlangen würden. Also kann man durchaus sagen, dass die Monarchie in Bayern in dieser Zeit 1918 nicht mehr fest im Sattel gesessen ist.
Der musste dann abdanken, aber Respekt hatten auch nicht alle Bayern nach der Abdankung von Ludwig III. Für den danach gewählten Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Den erschoss im Februar 1919 ein Adliger namens Anton Graf von Arco auf Valley auf offener Straße. Warum?
Ja, Kurt Eisner wurde stark angefeindet, überhaupt die Revolution natürlich in Bayern von wahnsinnig zersplitterten Gruppen geführt. Also es war schwer, da eine Einigung zu finden. Maßgeblich war eben Kurt Eisner in der Nacht der Ausrufung der Republik, in der Nacht vom 7. zum 8. November 1918, also da waren wir Bayern auch schon wieder vor dem Reich dran sozusagen, da wurde Jawohl. Die Republik erst am 9. November ausgerufen. Kurt Eisner, Mitglied der USPD, also der Unabhängigen Sozialdemokraten, und das Ganze war eher eine Splittergruppe. Man hat versucht, mit der Mehrheits-SPD und dem Bauernbund eine Koalition zu schmieden. Das Ganze war aber sehr, sehr fragil, und nach den ersten freien Wahlen am 12. Januar 1919 ging eben diese eigentlich die Revolution tragende Gruppe der USPD als krachender Verlierer aus der Wahl heraus. Mit nur gut 2% der Stimmen konnte Kurt Eisner rechnen. Und auf dem Weg zum Rücktritt bei der Eröffnung des Landtages am 21. Februar wurde er von einem Reaktionären erschossen. Es hat sich die Gegenwehr gegen diese eher linken Gruppierungen recht schnell gebildet und Eisner musste sterben, um möglicherweise eine Konterrevolution herbeizuführen.
Und heute sitzt man im Bräustüberl des Grafen Arco im schönen Dorf Valley und weiß gar nicht, dass man die Weißwürste in der Gaststätte eines Mörders isst. Was wurde denn aus Graf Arco nach dem Attentat 1919?
Graf Arco wurde selbst angeschossen von Leibwächtern von Kurt Eisner und schwer verletzt. Es dauerte ungefähr ein Jahr, bis er prozessfähig war. Es wurde ihm der Prozess gemacht, er wurde zum Tode verurteilt. Allerdings danach rehabilitiert, er wurde amnestiert zur lebenslangen Freiheitsstrafe und schließlich 1924 amnestiert und freigelassen.
Es gab ja also schon 1919 und 1918, die Monarchie war gestürzt und dann bildeten sich eben die von Ihnen schon beschriebenen Arbeiter- und Soldatenräte und riefen die Räterepublik aus. Das linke Experiment ging aber rasch zugrunde. Wer wollte denn nicht, dass Bayern zu links würde?
Ja, es sind verschiedene Gruppen. Das ist natürlich einmal in Bayern die Mehrheits-SPD tatsächlich, die mit der Bayerischen Volkspartei eine Regierung dann später gebildet hat. Aber zunächst einmal ist der gewählte Ministerpräsident Johannes Hoffmann ausgewichen nach Bamberg. Und um die in München am 7. April 1919 ausgerufene Räterepublik zu beseitigen, hat man Reichswehrtruppen und Freikorps zu Hilfe geholt. Oft Freikorps, die schon gegen den Spartakusbund in Berlin gekämpft haben. die bayerische Führung, die bayerische Militärführung hat sich da eigentlich zurückgehalten. Es ist also wirklich eigentlich ein Prozess gewesen, der von außen her die Bayerische Räterepublik niedergeschlagen hat, wenngleich sie sich nie in ganz Bayern durchsetzen konnte. Das muss man natürlich auch immer sagen. Es waren einige Industriezentren und vor allem natürlich die Hauptstadt München.
Industriezentren wie die Hauptstadt München und Augsburg. Die ländliche Bevölkerung, die stand ja eher abseits. Ist das auch heute noch ein Prinzip in Bayern? In den Städten drängt man auf politische Veränderungen, auf dem Land bremst man eher?
Ja, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass das heute viel vielfältiger ist, als man das sieht. Damals war auch das Land gespalten. Der Bauernbund, was man heute, würde man ja sehr konservativ sehen, war damals auch eher dem Sozialismus zuneigend.
Ah ja?
Ja, doch. Ist also eine Sicht, die man von heute gerne anders hat, als sie eigentlich in der Zeit dann gewesen ist.
Also das Prinzip Bayern heißt auch, es gibt immer mal wieder überraschende Gruppierungen und überraschende politische Einstellungen, mit denen man gar nicht rechnet.
Ja, das ist von der Außenbetrachtung könnte man das wirklich als bayerische Dialektik bezeichnen. Aber in der Zeit 1918-19 war das eine große Modernität natürlich auch europaweit mit dem Sozialismus, mit dem Kommunismus und auch in Bayern hat das Fuß gefasst.
Kurz zum Schluss, in München hat sich ein bestimmter linksliberaler Geist konserviert. Die Stadt wird ja schon lange sozialdemokratisch regiert, so wie andere bayerische Großstädte. Aber im Land gelingt das der SPD seit Jahrzehnten nicht. Also ein sozialistischer Ruck geht jetzt nicht durch Bayern.
Nein, das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Ich glaube, dass da andere politische Fragestellungen heutigen Tags wichtiger sind als dieser Richtungskampf zwischen den Konservativen oder den Sozialisten. Ich glaube, dass das gesellschaftlich einfach viel differenzierter zu betrachten ist heute.
Erläuterung des bayerischen Landeshistorikers Markus Wagner. So sind's die Bayern. Anders als man denkt.
Grüß dich gut, schöne Gegend, schau dir mal an, wie's daherkommst. Kannst dich nicht wehren, wenn dir der Erdling da querkommt. Die Erden erwärmen sich im Meer und in die Berg drin. Und wir sind am Schwitzen in der Therme in Erde. Und die Pappeln voll der Astspitzen aus. Also schneiden wir's einfach um und machen Hackschnitzel draus. Es macht uns nicht aus, dass ausschaut, dass der Saug raus. Hauptsache Hauptstraße und irgendwo wieder ein Haus bauen. Nix wie Feder, von Leibel für mich Reis. Ich möchte doch bloß mehr Ruhe wie Nische wohnen in so einem Scheißkauf. Ihr Gott, Bayer ist ja nicht der Vieh und nicht der Eichbach. Häuser Feuer, Mais, aber kein Fisch mehr in der Eintracht. Von da bis Bruckberg kriege ich beim Laufen keine Luft mehr. Die Biogasanlage schaut fancy aus, doch ist kein Kunstwerk. Sonst wär im Wald, aber bald kein Fuchs mehr. Fix soll der Bann. Oh, dann fiel mir ein Schlot. Und ich sitz auf meinem Bank, ich fühl mich grantig und bedroht. Du hast eine Yacht, aber sitzt im gleichen Boot. Grüß dich gut, fitti gut. Grüß dich gut, schöne Gegend. Grüß dich gut. Grüß dich gut, schöne Gegend. Ich hab was verpennt, ob die kurz nimmer sehen, aber gar nimmer gehen. Grüß dich gut. Mit dem Wehen, aber nicht einmal du bleibst ewig am Leben.
Diejenigen, die gegen Kernenergie demonstrieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben.
Grüß dich gut, schöne Gegend, sag einmal, was ist bloß mit dir los? Die Händel, die da aufsitzen können, so gesehen auf den Stier. Guck, die Vegetation vegetiert von Raubling bis Kram, dafür das Kolibrahaus bis
dicht und ergreifend. Das ist bayerischer Rap. Und auch diese beiden Buben sind ein Beispiel für das Bayern-Prinzip, das wir in dieser Sendung zu definieren versuchen. Nimm deinen ererbten Dialekt, kau ihn gut durch und mach was Neues draus, was Modernes, woran die Leute zwischen Altötting und Würzburg höllischen Spaß haben. Sie hören H2 der Tag, wer san mir, ein Bayern-Spiegel. Wer die Bayern sind, das zeigen sie nicht nur mit ihrer Folklore, mit ihren Traditionen. Nein, sie zeigen es vor allem mit ihrem Erfindungsgeist. Der sorgt dafür, dass Bayern das wirtschaftlich stärkste Bundesland ist, mit Vollbeschäftigung und Weltmarktfirmen. Und durch deren Überweisungen im Länderfinanzausgleich Bremen und Berlin am Leben gehalten werden. Und dieser Erfindungsgeist, der macht vor nichts Halt. Schon gar nicht vor der Lederhose.
Sie schaut aus wie eine ganz normale graue Schweinslederhosen, wenn da nur nicht diese seltsamen Stickereien wären. Zwischen Eichenlaub und Schnörkel, Pfeil vorwärts, Pfeil rückwärts, Pause, plus minus, alles in grünem Garn gehalten.
Da ist der Schalter am Oberschenkel am linken, sodass Sie, wenn Sie also im Biergarten sitzen, drücken Sie da drauf. Dann können Sie also auch Musik hören oder telefonieren.
Ein Bedienungsschalter aus Stoff, zwischen den Fäden unsichtbare hauchdünne Elektrobahnen, für ein Handy im Hirschfängerdascherl. Jucken tut's deswegen aber nicht in der Lederhosen, versichert Dr. Klaus Faust, der Geschäftsführer der Lodenfrei-Fabrik. Obwohl die Drähte vom integrierten MP3-Player bis hinauf in die Hosenträger reichen.
Da haben wir die Kopfhörer integriert, die kommen aus den Hosenträgern heraus. Einmal hier ist der eine und hier ist der andere. Dann haben wir, um die Hose zumindest für Touristen besonders bayerisch zu machen, haben wir ein Edelweiß eingebaut. Na, wo bin ich denn jetzt? Hier ist es. In dem Edelweiß konnten wir wunderbar das Mikrofon verstecken.
Zum Reinsprechen, beim Ratschen. Eine Traumlederhosen für die Spione vom Bundesnachrichtendienst. Nur eine kleine Kamera fehlt. Für den gemeinen Volksfestbesucher ist eine MP3-Handy-Lederhosen eher nix. Weil's viel zu laut ist im Bierzelt, zum Telefonieren oder Musik hören. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein iPhone in die Lederhosen einzubauen. Dann wird's erst richtig interessant.
Das iPhone hätte noch die Möglichkeit, das hat ja einen Bewegungssensor mit dem eingebauten GPS-System. Man könnte dann zum Beispiel feststellen, ob sich einer, der die Lederhose anhat, ob der sich noch rührt oder nicht. Also die Ehefrau von zu Hause könnte vielleicht über ein Signal feststellen, ob der jetzt schon tot im Bierzelt liegt und abgeholt werden muss oder ob er sich noch ab und zu mal rührt.
Einen Bewegungsmelder am Hosentürl, den wird es aber nicht geben, versichert Dr. Faust. Aber man könnte ja noch einen Hightech-Janker drüber anziehen, mit der Lederhosen jodeln, Musik hören und gleichzeitig mit der Freundin telefonieren. Wenn der Träger der Elektrotracht nicht vorher von der Polizei gestoppt wird.
Ich meine, wenn Sie natürlich so spazieren und Sie reden vor sich hin, aber das kennt man ja auch vom Autofahren und wundert sich manchmal, was Leute für Selbstgespräche führen. In der Regel führen Sie dann doch Gespräche mit einem anderen Gesprächspartner am anderen Telefon.
Und jetzt führen Sie Gespräche mit Ihrem Janker sozusagen?
Ja, beziehungsweise nein, Sie führen Gespräche mit Ihrem Telefonpartner, aber über den Janker.
Janker an Lederhosen, over. Und der Strom kommt von einem Akku in der Tasche oder von einem Solarzellenflicken in Schulterhöhe. Blöd nur, wenn man die Solarzellen aktivieren will, scheint die Sonne meistens so warm, dass man lieber seinen Janker auszieht.
Die Hightech-Lederhose, unser Berichterstatter David Friedmann, der trägt sicher eine. Professor Ferdinand Kramer vom Lehrstuhl für Bayerische Geschichte an der LMU in München, an der Ludwig-Maximilians-Universität, helfen Sie uns doch, den wirtschaftlichen Erfolg Bayerns zu verstehen. Die Hightech-Lederhose, die ist ja nur eine Variante des bayerischen Erfindergeists. Wie viel Hightech steckt denn sonst noch in Bayern? Und in welchen Firmen?
Da gibt es natürlich sehr, sehr vieles. Sie alle kennen Namen wie BMW, wie Audi. Aber es gibt sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, die inzwischen sehr erfolgreich auch auf den Weltmärkten präsent sind. Und dabei spielt natürlich eine Rolle, dass in den letzten Jahrzehnten sehr viel auch wissenschaftliche Infrastruktur aufgebaut worden ist. Ob das die Technische Universität in München ist, ob es die naturwissenschaftlichen Fakultäten der Ludwig-Maximilians-Universität München ist und dann aber mehr als 20 Fachhochschulen im ganzen Land, die immer wieder eben junge Leute an Technologien und Innovationen heranführen.
Dass diese Firmen, Sie haben genannt BMW, Audi und solche, deren Namen man gar nicht kennt, jedenfalls nicht in der großen Breite, die aber irre erfolgreich sind auf dem Weltmarkt. Ist das eine Folge intelligenter Industrieansiedlung? Weil bayerische Regierungen immer beharrlich dafür warben, kommt zu uns, macht hier Firmen auf, lasst euch nieder?
Ja, das gibt zwei Elemente. Das eine ist in der Tat längerfristige Strukturen, die historisch gewachsen sind. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es ohne Zweifel eine aktive staatliche Wirtschaftspolitik und auch Standortpolitik. Von der Rotationspresse, die in Würzburg die Firma König etabliert hat und damit das Pressewesen revolutioniert hat im 19. Jahrhundert, bis zu Anfängen der chemischen Industrie, damals übrigens ja auch noch in der Bayerischen Pfalz, BASF, gehörte damals ja zum Königreich und später Freistaat Bayern. Dann natürlich auch der Aufbau von einer technischen Hochschule, die feiert ja heuer 150 Jahre. Also da gibt es eine längere Tradition. Und in den jüngeren Jahrzehnten war das natürlich eine sehr starke Industrie- und Wirtschaftspolitik, die auf Innovation gesetzt hat. Da spielen natürlich so Persönlichkeiten wie Franz Josef Strauß eine Rolle, dessen Technikaffinität und Wissenschaftsaffinität ja unbestritten ist und der sich auch sehr aktiv eben um Standorte bemüht hat und parallel dazu versucht hat, die Infrastruktur des Landes zu modernisieren.
Sie haben es eben schon erwähnt, das hat auch mit den bayerischen Hochschulen, mit den Universitäten und auch Fachhochschulen zu tun. Sind die so gut ausgestattet durch Forschungsgelder, die ja alle durch Steuereinnahmen erwirtschaftet werden, also so gut ausgestattet, dass es eine Lust ist, dort zu forschen?
Naja, jedenfalls gelingt es den Hochschulen im Land immer wieder, eigene junge Kräfte auszubilden und eben aber auch Professoren aus aller Welt zu gewinnen, die dann für den Technologie- und Know-how-Transfer sorgen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass heute wissenschaftliche Ausbildung in hohem Maße internationalisiert stattfindet. An der LMU München ist zum Beispiel die Medizinerausbildung eng verknüpft mit Harvard und mit anderen Universitäten in der Welt. Da ist schon sehr viel auch investiert worden, auch in neuere Technologien wie Biotechnologie. In Martinsried bei München, um ein Beispiel zu nennen. Der Freistaat hat ja versucht, aus älteren Investments herauszugehen seit den 80er Jahren und das damit frei werdende Geld in zukunftsorientierte Wissenschaft und Innovation zu investieren.
Das heißt, bayerische Erfolge hängen, jedenfalls was Forschung angeht, auch von importiertem Verstand ab, von Zufuhr von außen. Die Bayerische Staatskanzlei veröffentlicht dazu auch immer mal wieder Zahlen. Rund 10% der Studierenden in Bayern kommen aus dem Ausland. Bayerische Unis unterhalten 5000 Partnerschaften mit ausländischen Unis. Wäre Bayern überhaupt so stark ohne diese Verbindung?
Ja, heutzutage ist es, glaube ich, überall in der Welt so, dass eben der Know-how-Austausch und Transfer eine ganz große Rolle spielt für wirtschaftliche Innovationen und Entwicklung. Das ist keine Besonderheit, was da in Bayern praktiziert wird. Aber es ist vielleicht etwas intensiver angegangen worden in den letzten Jahrzehnten. Man darf aber auch nicht vergessen, es gab ja auch historische Umstände, die zu Know-how-Zufuhr geführt haben. Denken Sie etwa an die beiden Weltkriege, die im Bereich von Rüstung immense technische Innovationen mit ausgelöst haben. Im Zweiten Weltkrieg spielte dann auch eine Rolle, dass man im Süden weiter weg war von den ersten Bombardements, sodass dann auch Technologien nach Süden verlagert wurden. Oder denken Sie an Flucht und Vertreibung. Viele Menschen, die etwa aus dem Sudetenland kamen damit aus stärker industrialisierten Regionen und brachten ihr Know-how mit oder auch bis zum Mauerbau aus Ostdeutschland. Da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass am meisten abwandernde Firmen nach Nordrhein-Westfalen gegangen sind. Aber an zweiter Stelle kam dann schon Bayern, das den Vorteil hatte, mit den Amerikanern als Besatzern einerseits den mächtigsten und glaubwürdigsten Besatzer zu haben, der gleichzeitig sehr schnell für den Wiederaufbau mitgesorgt hat und der eben auch ein marktwirtschaftliches System unterstützt hat.
Und studieren an Ihrem Lehrstuhl für bayerische Geschichte, sagen wir, Studenten aus Ghana? Oder ist das noch eine rein bayerische Passion, die eigene fast tausendjährige Geschichte?
Also momentan studiert kein Student aus Ghana, aber es ist eine junge Frau, die mit einem Uganda verheiratet ist und jetzt auch über Beziehungen zwischen Bayern und Afrika eine Zulassungsarbeit macht.
Ja, schau.
Aber eine meiner Mitarbeiterinnen stammt aus der Nähe von Hamburg, eine frühere. Also da geht's. Natürlich ist da der Kern aus Bayern, aber das ist ein offenes Land und auch ein offener Lehrstuhl.
Erläuterungen von Professor Ferdinand Kramer. Jetzt wissen wir es besser. Wer san mir? Eine Frage, die wir heute in H2 der Tag stellen und die sich kurz vor der Landtagswahl auch viele andere Bayern stellen, vor allem die Granden in der CSU. Nur die, die hier Musik machen, die wissen das ganz genau. La Brass Banda.
Musik. Theater stingen in der Schlange, bin Spatro. Sie stingen Kilometer lang, ich bin Spatro. So zusammen 10 Minuten lang, ich bin Spatro. Da klingelt dann das Telefon, Chef fährt schon. Das sowas immer mir passiert, ich bin Spatro. Ey, wie wart die bis zur zweiten Tür, ich bin Spatro.
Und was gehört noch in unseren Bayern-Spiegel? Da haben wir jetzt hier keine Scheu, ganz tief im Klischee zu suhlen. Bayern, das ist natürlich auch die Marienerscheinung. Ein Wunder, worauf manche auch in der Münchner Staatskanzlei warten mögen. Wenige Tage und grausame Umfragewerte vor der Landtagswahl. Die Marienerscheinung. Sie wird jedes Jahr im März in einem kleinen Ort bei Altötting in einer süßen Kapelle von Hunderten sehnsüchtig erwartet und auch deshalb, wenn die Gottesmutter sich zeigt, dann duften 1000 Rosen. Und das bezweifeln nur Ungläubige und Heretiker, weshalb sich auch die katholische Kirche jedes Jahr umgehend davon distanziert.
Ich erlebe gleich ein Wunder. Also zumindest ist für heute um 16.30 Uhr angekündigt, dass die Heilige Mutter Gottes hier in Unterflossing erscheinen soll. Was einen nicht wundern muss, ist, dass da, wo ein Wunder angekündigt ist, die Hölle los ist. Und genau das, so viel los ist, könnte natürlich auch zum Problem werden.
Aber wenn die im Stau steht, kommt nicht kommen. Wenn die von München kommt, auf der Autobahn, dann hat die vielleicht 2 Stunden Verspätung.
Warum ich hier bin? Ich bin eine Marienverehrerin. Immer schon.
Weil ich mich sehr freue, dass die Mutter Gottes erscheint und weil sie Königin des Friedens ist und weil ich hoffe, dass sie in einige Herzen kommt und dass sie die Herzen zu Jesus bringt und die Menschen einfach sie mehr Gott zufinden und beten für den Frieden in der Welt.
Wenn man das einmal anschauen möchte.
Nur anschauen oder glauben Sie dran, dass die Maria kommt?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich war letztes Mal auch schon da.
Und haben Sie was gerochen?
Ja, aber erst später, erst danach. Also ich bin danach, da waren alle Leute schon weg. Haben wir eigentlich die Autonummern angeschaut und dann bin ich um die Kapelle rübergegangen und dann da in der Nähe vom Brunnen. Es war irgendwie sonderbar, aber da habe ich gemeint, da ist irgendwas. Und auf einmal habe ich diesen Duft aber ganz intensiv gerochen. Und es war nur an dieser Stelle, es war nicht woanders.
Ja, glaub schon dran.
Es ist jetzt ziemlich genau 16 Uhr, das heißt, wir haben noch eine halbe Stunde, bis die Maria Mutter Gottes erscheinen soll. Ich bin gespannt und die Leute auch. Also zum Teil. Bisschen Spannung ist schon da, oder?
Aber schon, wenn so viele Leute herkommen, gell, denkt man doch irgendwie, aber ich glaube nicht, ich glaube es nicht. Das war genauso, wenn jetzt die Sorge, der Seehofer kommt her.
So berichteten am 19. März die Kollegen des Bayerischen Fernsehens. Sie hören H2 der Tag, wer san mir? Ein Bayernspiegel. Die Kapelle mit der jährlich angekündigten Marienerscheinung liegt in Altötting, dort wo der Stamm der Altbayern herrscht und wo auch die CSU einen Pfeiler ihrer Macht hat, im Bezirk Oberbayern. Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München, guten Abend.
Ich grüße Sie, Frau Sauter.
Herr Schlemmer, gilt das Prinzip, wer den Bezirk Oberbayern mit gut 6 Millionen Menschen im Griff hat, gegen den kann in München nicht regiert werden?
Zumindest kann gegen den Bezirk Oberbayern in der CSU schlecht regiert werden. Ansonsten ist das mit den Wahlergebnissen so eine Sache.
Aber in Oberbayern, da ist eine Machtbasis. Das sind, glaube ich, die meisten Mitglieder in diesem Bezirk, oder irre ich mich da?
Ja, also der Bezirk Oberbayern ist traditionell der mitgliederstärkste CSU-Bezirksverband. Von denen gibt es ja 10. Je einen in den Flächenregierungsbezirken und dann 3 in den Großstädten München, Augsburg und Nürnberg.
Ein weiterer bayerischer Stamm, Herr Schlemmer, sind die Franken. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist Franke. War das landmannschaftlich ein Erfolg für die 4 Millionen Franken, dass er es wurde? Die sind ja zahlenmäßig weniger als im Bezirk Oberbayern.
Ja, aber ich meine, letztlich hat sie einiges abgeschliffen im Laufe der Jahrzehnte. Es wäre vor, sagen wir mal, 30 Jahren nur schwer denkbar gewesen, dass die katholische Mehrheit der CSU-Wählerinnen und Wähler, Mitglieder einen evangelischen Ministerpräsidenten akzeptiert hätte. Aber das ist heute kein größeres Problem mehr. Und da haben sie also innerhalb Bayerns die Spannungslinien schon etwas abgeschliffen. Da geht es dann letztlich schon darum, mit wem kann man den politischen Erfolg haben. Und die Auseinandersetzungen zwischen Horst Seehofer und Markus Söder resultieren nicht daraus, dass Söder Mittelfranke ist und Seehofer Oberbayer.
Und dann haben wir noch den Stamm der Schwaben. Die sind am wenigsten, nicht mal 2 Millionen. Aber in der CSU muss man die ja auch berücksichtigen bei der Ämtervergabe. Welchen Ministerposten kriegen Schwaben gemeinhin? Als Sparsame die Finanzen?
Ja, hatten sie immer wieder mal, so zumindest das Wirtschaft. Anton Jaumann hatte seinen Wahlkreis dort in Donauwörth, wenn ich mich recht erinnere. Aber auch da ist es so, dass der Proporz zwar nach wie vor wichtig ist, also so die Regionen, die Bezirke müssen vertreten sein, die Konzessionen müssen vertreten sein, aber gerade wenn es eng hergeht, ist dann doch die Frage des gemeinsamen politischen Erfolgs wichtig. Und es ist letztlich auch so, dass man das immer so als Gesamtpaket verhandelt, also wie sieht die Parteiführung aus, wie sieht's in der Berliner Landesgruppe aus, wie sieht's auch in Europa aus und wie sieht's dann eben auch in der Landtagsfraktion beziehungsweise in der Staatsregierung aus. Das muss man dann immer so in als Gesamtpaket sehen und da kann es sein, dass ein Bezirk mal, sagen wir mal, auf einer Ebene unterrepräsentiert ist, auf der anderen wird er dafür etwas stärker berücksichtigt.
Und dann gibt's noch die früheren Sudetendeutschen, aber die lassen wir jetzt hier mal weg. Sind es diese Anführer der bayerischen Stämme in den Bezirken, die in der CSU, wenn Wahlen verloren werden, das Spitzenpersonal meucheln, den Parteichef beispielsweise, irgendjemand muss es ja machen?
Dem Bezirksvorsitzenden kommt tatsächlich bei Personalentscheidungen traditionell eine wichtige Rolle zu. Entweder weil sie ja die Stimmen ihrer Mitglieder in den Bezirken in Parteivorstandssitzungen führen oder auf Parteitagen mitführen oder indem sie sich auch vorher in Ad-hoc-Absprachen abstimmen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es an der Spitze eine Art Machtvakuum gibt. Also wenn die Parteiführung aufgrund von Wahlniederlagen mehr oder weniger eine lahme Ente geworden ist, aber sich kein Einzelner aus der Deckung traut, da ist es dann dieses Kollektiv der Bezirksvorsitzenden, die versuchen, eine Lösung zu finden.
Und was wäre eine gesichtswahrende Prozentzahl am kommenden Sonntag, bei der Ministerpräsident Söder, der Franke, im Amt bleiben könnte?
Weil das ist Kaffeesatzleserei, hängt ein bisschen auch von der, hängt ein bisschen auch von der Gesamtkonstellation ab. Also ich würde sagen, wenn Söder unter das Bundestagswahlergebnis fällt, dann hat er, der als Hoffnungsträger ja angetreten ist, ein Rechtfertigungsproblem.
Also unter 38?
Sowas, ja.
Das Prinzip Bayern, wir versuchen das in dieser Sendung zu beschreiben. Wie waltet das in der CSU? Muss es denn ein großes Opfer geben, wenn die Staatspartei verliert? Das Volk will ja doch auch Blut sehen, oder?
Ich glaube, das Volk will eine Perspektive sehen. Das Volk will erfolgreich regiert werden. Erfolgreich heißt in Bayern eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs, eine Fortsetzung einer soliden Finanzpolitik, einer expansiven Sozialpolitik. Das will das Volk sehen. Und ich glaube, die Zeitalter von Brot und Spiele sind vorbei, ganz abgesehen davon, dass Spektakel in den letzten Monaten genug war.
Aber da gibt's ja das Paradox, dass die CSU, das Volk will Erfolg sein, will erfolgreich regiert werden, will positiv in die Zukunft schauen, dass die CSU das bislang garantiert hat und auch immer noch garantiert und die Leute wenden sich ab. Wie erklären Sie das?
Das ist tatsächlich schwer zu erklären. Also es gibt Demoskopen, die sagen, die CSU wird zum Teil auch ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Das heißt, die Menschen in Bayern sind an diese Erfolge, auch an diese Wohlstandszuwächse gewöhnt und schreiben sie nicht mehr automatisch dem Handeln einer bestimmten Partei zu. Auch deswegen hat Horst Seehofer, sage ich schon, Markus Söder ja nochmal versucht, nach der Übernahme des Ministerpräsidentenamts nochmal das Füllhorn von Wohltaten auszuschütten, um das auch nochmal ganz klar zu machen, woher etwas kommt, Landespflegegeld, Landesfamiliengeld, um nur zwei Stichworte zu nennen. Aber der Trend läuft trotzdem gegen die CSU. Also insofern kann es schon sein, dass es einen gewissen Gewöhnungseffekt gibt, der nicht mehr automatisch dann wirtschaftlichen Erfolg auf die Fahnen der regierenden Partei heftet. Und dazu kommen eben die Auseinandersetzungen in der Parteiführung, die doch viele Wähler und Mitglieder erschreckt haben.
Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München. Besten Dank für Ihre Erläuterung. Und hier ist Jodelfisch.
Hanseisorg, 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 eh, Hanseisorg, eh, Hanseisorg, eh, Hanseisorg,
Hanseisorg,
A, E,
Hanseisorg,
A, E,
Hanseisorg,
A, E, I, O, U.
Wunderbar, aber da fehlt noch was in unserem Bayern-Spiegel. Ein Gewand.
für das die Trachtenberaterin Katrin Weber ein großes Faible hat und das sich jetzt wieder auf der Wiesen, dem größten Volksfest der Welt, um jede Oberweite mehr schlecht als recht zwängte. Die Verdirndelung des öffentlichen Raums, Frau Weber. Was halten Sie denn als Trachtenhistorikerin davon?
Verdirndelung ist ein wunderschönes Wort, das mir sehr gut gefällt. Das ist in der Tat ein Trend, der zu beobachten ist, was ich davon halte. Einerseits finde ich es gut, andererseits natürlich aus historischer Sicht jetzt nicht so prickelnd, das ist klar. Was gut daran ist, ist, dass es für mich als Trachtenberaterin bedeutet, dass die Leute, die sich so kleiden, sich ja letzten Endes irgendwo mit irgendeinem Gedanken befasst haben müssen, sonst würden sie sich nicht so anziehen. Das heißt, irgendwo im Hintergrund steckt da der Gedanke, so sehen Bayern aus und ich will dazugehören, deswegen ziehe ich mich so an. Ist vielleicht nichts anderes, wie wenn wir, weil Sie die Asiaten angesprochen haben, wie wenn wir nach Japan fahren, kaufen uns ein Kimono, weil wir denken, japanische Frauen, Männer sehen so aus. Also so dieser Gedankengang dahinter ist für mich ganz spannend. Da kann ich als Trachtenberaterin einhaken und dann sagen, okay, schon richtig so, aber wollt ihr mal ein bisschen weiter gucken? Es gibt noch was anderes hinter dieser ganzen Fassade von Dirndl Bayern. Wollt ihr nicht da mal gucken, wie es vielleicht woanders ausgesehen hat? Zum Beispiel in Mittelfranken, wo ich eben zuständig bin.
Aber sagen Sie denen denn auch, sollten die fragen, ist das Dirndl überhaupt eine bayerische Tracht? Und gibt's das echte Urdirndl? Und wenn ja, wer trägt's überhaupt?
Ja, da scheiden sich die Geister. Also ich möchte mal behaupten, ein Urdirndl, auf das alle jetzigen Trachtenmoden zurückzuführen sind, das gibt's nicht. Das Dirndl ist eigentlich eine ganz kuriose Entwicklung. Um es mal böse zu sagen, aus bayerischer Sicht ist das letzten Endes ein preußischer Reimport.
Oh je.
Das Ganze kam zustande, indem einfach im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Leute sich erstmals einen Urlaub leisten konnten, sind in die Berge gefahren, haben in den Bergen sowohl jetzt in den bayerischen als auch in den österreichischen Alpen vor allem natürlich dann die Dienstmädchen gesehen in einfacher Arbeitskleidung. Diese Arbeitskleidung bestand immer aus Rock, Oberteil, Schürze und an Festtagen ein schönes Häubchen. Und Sie wissen es vielleicht ja selber, das bayerische, oberbayerische Wort für Mädchen ist eben Dirndl oder Dirndl. Und das hat man dann, das haben die Besucher aus Berlin, aus dem Ruhrgebiet oder wo sie her kamen, aus Norddeutschland, einfach mit fest mit dieser Art Kleidung verbunden. Die dachten, das Kleid heißt so oder diese Art Gewand heißt so. Und so entstand es eigentlich. Man hat Bilder mitgenommen mit nach Hause, hat sich dort sowas schneidern lassen, ist in der nächsten Saison mit diesem Dirndl dann wieder in die Berge gefahren und so nahm das dann seinen tragischen Lauf, die ganze Geschichte. Also Urdirndl an sich gibt es jetzt eigentlich so nicht.
Und heute tragen Bayern und Zugereiste Dirndl oder das, was sie dafür halten, ja zu praktisch jeder Gelegenheit. Auf der Wiesen, bei kirchlichen Prozessionen, auf Dorffesten, auf der Party, auch alle Politikergattinnen tun's. Ja, selbst die Spitzenwahlkämpfer der Grünen tauchen in abgewandelter Tracht auf. Ist die Tracht in Bayern also mehr denn je Pflicht? Je moderner das Land, desto mehr Tracht?
Ich glaube, nicht unbedingt Pflicht, sondern was man damit signalisieren möchte, ist vielleicht so eine Art Heimatverbundenheit oder so eine Art Volksnähe vielleicht auch. Also, dass man was man als traditionelle Kleidung empfindet, dann trägt, um zu signalisieren, wir stehen auf einer Stufe mit den einfachen Leuten, mit unseren Wählern zum Beispiel, wenn es Politiker sind. Wir verstehen das Anliegen. Ich glaube, da steckt eher sowas dahinter. Tracht ist schon immer hat immer schon politischen Beigeschmack gehabt. Das war auch im 19. Jahrhundert nicht anders. Also König Max II. Hat die Tracht instrumentalisiert wie kein anderer, um ein Nationalgefühl zwischen den verschiedenen bayerischen Landesteilen zu schaffen. Franken, Schwaben, Altbayern, die wollten wir irgendwie verbinden und hat es versucht über die Kleidung. Und ich glaube, das beobachtet man jetzt so wieder, wenn sich da Politiker oder Funktionäre in sowas abbilden lassen. Das signalisiert nach außen hin eine gewisse Zugänglichkeit vielleicht auch. Ne? Wenn sie früher, der Kaiser Franz Josef hat sie immer gerne in Tracht abbilden lassen oder der Prinzregent.
Und dann werden ja auch Dirndl schon für wenige Euro verramscht, zum Beispiel auf dem Münchner Hauptbahnhof. Da hängen Teile für wenige Euro. Das ist ja kein Respekt vor der Arbeit, die ein echtes Dirndl in der Herstellung macht. Beschreiben Sie uns doch kurz, wie sieht ein solches aus, das vor Ihren Augen Gnade findet?
Ja, also wie schon gesagt, ein echtes Dirndl an sich gibt es ja jetzt eigentlich nicht, aber sagen wir mal...
Na, Sie sind doch Trachtenberaterin.
Ein traditionelles Gewand mit ländlichen Elementen oder ein Trachtengewand, wenn wir es mal so nennen wollen. In Franken gibt es keine Dirndl, da gibt es halt andere Kombinationen. Da steckt einfach, um es vor meinen Augen Bestand zu finden, es darf durchaus maschinell gefertigt sein, da sagt keiner was, aber wie Sie sagen, die Wertschätzung der Handarbeit ist halt schon nach wie vor ein Punkt. Also was ich hier in der Trachtenberatung Mittelfranken zu vermitteln versuche, ist dann einfach auch alte Techniken, die auf der Kippe stehen, verloren zu gehen, wo keiner mehr weiß, wie ging das denn, dass maschinell teilweise nicht oder nicht in dieser akkuraten Art nachzuarbeiten ist. Da liegt eigentlich eher der Fokus drauf. So was am Hauptbahnhof verkauft wird, kommt meistens aus Asien und sollte man eigentlich schon nicht deswegen unterstützen, weil Sie wissen ja, wie die Lohnbedingungen in diesen Ländern sind.
Erläuterung der Trachtenhistorikerin Katrin Weber. Und wir verstehen, nicht in jeder Tracht steckt echtes Bayerngehen. Wir haben übrigens für den Titel dieser Sendung das Vereinsmotto des FC Bayern umgewandelt. Aus Mir san mir eine Frage abgeleitet. Wer san mir? Darauf hat eine Hardcore-Fangruppe des FC Bayern vor einigen Jahren eine wunderbare und hochpolitische Antwort gegeben. Die heißen Schickeria München und sie haben dafür gesorgt, dass der dreimalige jüdische Präsident des FCB, Kurt Landauer, eine späte Würdigung in München erfuhr. Vom Publikum wie auch von den Mächtigen des FC Bayern. Die hatten Kurt Landauer nämlich längst vergessen oder überhaupt noch nie von ihm gehört. Landauer präsidierte von 1913 bis 14, dann von 1919 bis 33 und nochmals von 1947 bis 1951. Danach geriet er in Vergessenheit. Aber die Ultras, die holten ihn raus aus dem Dunkel der Geschichte und Taufik Khalil erzählt ihnen das zum Schluss.
Zu dem Zeitpunkt, als wir uns mit Kurt Landauer das erste Mal beschäftigt haben, da haben das nicht viele gemacht. Da war das in der Öffentlichkeit nicht so präsent. Da hat die Geschichte vom FC Bayern quasi bei Beckenbauer in den goldenen 70ern angefangen.
Eigentlich steht Simon Müller für das Böse im deutschen Fußball. Simon ist Ultra von der Münchner Schickeria. Die bringt man sonst eher mit Pyrotechnik und Massenschlägereien in Verbindung. Und doch würde es ohne die Schickeria weder ein Gedenken an Kurt Landauer noch den dazugehörenden Spielfilm geben, weiß Produzent Michael Souvenier, bei wem er sich für die Idee bedanken darf.
Wir sind 2009 auf diese Geschichte aufmerksam geworden durch ein Plakat der Ultras, die ein riesiges Plakat über die Südkurve hängten, 125 Jahre Landauer. Und da stellte sich uns die Frage, wer ist Landauer?
In Kürze gesagt ist Landauer der Mann, dem der FC Bayern nicht viel weniger zu verdanken hat als dem späteren großen Macher Uli Hoeneß.
Ja, es ist natürlich ein Präsident, aber ein ganz wichtiger Präsident, denn er hat in einer Zeit Willcourage bewiesen, hat Durchstehvermögen bewiesen, wo es ja nicht so einfach war. Und der ganze FC Bayern kann stolz sein, einen Präsidenten gehabt zu haben wie Kurt Landauer.
Insgesamt viermal und rund 20 Jahre führt Landauer die Bayern zwischen 1913 und 1951 als Präsident. Unter anderem 1932 auch zur ersten von bislang 24 deutschen Meisterschaften. Aber der Jude Landauer muss 1933 auf Druck der Nazis abtreten und landet 1938 im KZ Dachau. Auch dort bleibt er aber ein Vorbild für Zivilcourage, erinnert sich sein Neffe Uri Siegel.
Man musste auf dem Appellplatz einen rechten Flügelmann stellen, an dem sich alle anderen angereiht haben. Der Onkel hat sich einige Male freiwillig dazu gestellt. Der Nachteil an dieser Sache war, dass die Wachmannschaften kamen von rechts und der Erste, der Prügel bekommen hat, war eben der rechte Flügelmann.
Es folgt die Flucht in die Schweiz und dann ein weiteres Comeback als Bayern-Präsident nach dem Krieg, als München und die Bayern am Boden sind. Aber mit dem Ende seiner Präsidentschaft 1951 gerät Landauer für lange Zeit in Vergessenheit, muss Clubchef Karl-Heinz Rummenigge eingestehen.
Ich habe ja von 1974 bis 1984 10 Jahre für Bayern München Fußball gespielt und in diesen 10 Jahren bin ich nicht einmal mit dem Namen konfrontiert worden. Ich freue mich jetzt, dass er so ein, ich muss fast sagen, fulminantes Comeback feiert.
Kurt Landauer, verehrt, vergessen und am Ende zum Glück doch wiederentdeckt.
Und am Sonntag sind Wahlen. Wie lautet doch der erste Satz der Bayern-Hymne in diesen Tagen fast wie ein Stoßseufzer? Gott mit dir, du Land der Bayern. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.
Die Wäsche trocknet an der Sonne. Die Wäsche trocknet auch am Wind. Die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich?